Liebe Leute, schönen guten Tag. Ich sitze hier heute wieder mit Freddy, diesmal nicht im selben Raum, sondern er in seinem Tiny House in Bobswede, wo er gerade noch, wir wollten eigentlich vor 2 Minuten anfangen, aber er hat gerade noch Tee gekocht auf dem offenen Feuer, wie man das eben in Bobswede macht.
Ja, tut mir leid.
Ich habe hier noch digital die Mikrowelle angeworfen. Aber wir haben heute einen tollen Gast. Ich habe einen neuen Instagram-Freund, der mich letztens irgendwie angeschrieben hat auf nichts. Ich glaube, ich habe einen Beitrag von ihm geliked und dann hat er mich angeschrieben und dann war ich bei ihm im Podcast zu Gast und das hat so viel Spaß gemacht, da hat er gesagt, lass uns doch nochmal treffen, diesmal bei uns. Deswegen herzlich willkommen, Bob Blume.
Okay, bevor wir Fake News in die Welt setzen, das mit dem Instagram-Freund stimmt natürlich und ich finde, das hat auch direkt so was Romantisches, so mag ich sehr gerne, aber du bist mir gefolgt. Ich würde ja nicht so den weltberühmten Revolver-Held-Frontsinger einfach so anschreiben, sondern du bist mir gefolgt und daraufhin habe ich dich dann eingeladen.
Ja, okay, ja, das stimmt, ja, weil ich auch schon lange verfolge, was du so machst und ich bin ja gelegentlich mal in Podcasts zu Gast, aber als ich bei dir war, haben sich wirklich in meinem Umfeld sehr viele Leute bei mir gemeldet, die sich sonst normalerweise nicht melden und sagen, wie kommst du denn zu Bob Blume?
Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Also, ich sag mal, in Bildungskreisen, ich bin Lehrerkind und viele meiner Freunde sind auch, warum auch mal, Lehrer geworden. Sogar die Mutter meines besten Freundes, die mir eigentlich nie schreibt, sogar die hat mir auf Instagram geschrieben, ey Bob, du bist echt eine dicke Nummer in den Influencer-Kreisen bei Bildung.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? 140.000 folgen mir, das heißt 860.000 finden mich vielleicht scheiße. Naja, also es ist wohl tatsächlich so, dass, dass mittlerweile es einige gibt, die die ein oder andere Idee weiterleiten. Freut mich natürlich sehr. Ne? Es ist ja immer so, man muss gucken, wie viel von dem ist dann noch Thema und wie viel von dem ist Person. Aber man kann ja beides nicht trennen. Deshalb bin ich ganz froh, wenn mein Gesicht dann zum Beispiel für eine ordentliche Kritik auch steht. Weil das mache ich ja auch nicht nur zum Spaß, sondern das mache ich ja, weil ich denke, dass es auch besser gehen könnte. Ne?
Total. Also du bist ja echt ein Typ, der sehr Haltung hat. Wir haben gerade in den letzten Wochen viel geschrieben, als wir auf den Demos unterwegs waren. Du bist auch wahnsinnig aktiv im Kampf gegen rechts, für unsere Demokratie, gegen den ganzen verdammten Faschismus und Rassismus und AfD, was da alles gerade passiert. Thematisierst du das eigentlich, weil du unterrichtest schon noch jede Woche auch, ne? Hast du eigentlich eine halbe Stelle oder wie machst du es? Thematisierst du das auch?
Ja, genau, halbe Stelle. Also ich thematisiere das auf jeden Fall. Ich thematisiere das natürlich aber auf eine Art und Weise, wie man das thematisieren sollte. Also das heißt, ich gehe nicht hin und sage, passt mal auf, Leute, man kann jetzt nur noch diese eine Partei wählen, ne? Wählt alle linksgrün versifft, wie man jetzt auf der anderen Seite sagen würde. Sondern ich thematisiere das insofern, dass ich versuche, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Das Problem ist, dass es für die 8. Klassen zum Beispiel total langweilig. Also so eine positive Geschichte, ja, ne, wie diese Demokratiebewegung der 1848er, das ist für die erstmal total langweilig, ne? Das ist, in gewisser Weise hat das eine Parallele zu so TikTok-Accounts. Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser, ne? Und es ist interessanter, wer irgendwie wann umgekommen ist und aus welchen Gründen. Und natürlich fragen dann auch viele so, boah, wann geht's jetzt mit Hitler los? Als zu sagen, guck mal, da haben Leute für Freiheit und einen Staat gekämpft, in dem es sowas gibt wie eine Versicherung. Wow. Aber klar, versuche ich natürlich. Ne?
Aber das heißt, in der 8. Klasse sind ja aber doch wahrscheinlich viele dabei, die auch dann auf die Demos gehen und die ein Bewusstsein dafür haben, oder?
Ja, achte eher weniger. Also ich bin mir auch immer nicht sicher, ob das jetzt politisiert ist, ob die Jugendlichen da politisiert sind oder nicht. Ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, wo man wohnt. Aber ich fand es ganz witzig, wir haben letztens in der 8. Klasse über Biedermeier gesprochen. Ne? Also über die Bürger, die so das Besitzbürgertum, die sich so nach Hause zurückziehen, dort so ein bisschen gepflegte Konversation haben, aber nicht mit auf die Barrikaden gehen. Und da dreht sich die dann natürlich so ein bisschen. Ne? Da sage ich so, sag mal, könnte man eigentlich sagen, wir sind hier so die neuen Biedermeier. Also ich nehme mich da natürlich mit ein, will jetzt hier nicht so. Und das ist wichtig, glaube ich, dass so der Reflexionsprozess kommt. So, ja, Moment, geht mich das eigentlich an oder nicht? Übrigens, andersrum ist es aber auch so, dass die, das finde ich wichtig, dass die auch offen sind und mit mir über Sachen sprechen, obwohl sie wissen, boah, der Blume wird wahrscheinlich jetzt nicht abfeiern. Also zum Beispiel hat ein Achtklässler mir letztens hat mich letztens gefragt, ob ich diesen Podcast kennen würde, wo dieser Typ ist mit der runden Brille.
Ja.
Und das nehme ich dann natürlich auch zum Anlass, darüber zu sprechen, inwiefern das, was da gesagt wird, richtig ist oder der Wahrheit entspricht oder eben nicht.
Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück, ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10. Ja, ja, ein Podcast, der gerade relativ hochkocht. Es gab einen Sternartikel dazu. TikTok hat ihn von den Plattformen entfernt. Spotify hat es noch nicht getan. Du hast es, wie ich finde, sehr schön persifliert. Man kann das auf Instagram betrachten. Aber stellen die dann inhaltliche Fragen und du kannst dann auch geschichtlich ein paar Sachen gerade rücken, die, weil muss man ja auch mal ehrlich sein, in dem Podcast werden sehr viele Fakten verzerrt oder es werden einfach Fake News verbreitet, Statistiken, die an Haaren herbeigezogen sind. Ordnest du das dann ein für die?
Also da helfe ich natürlich mit. Aber ich muss dir eine Sache sagen, ich höre den Podcast auch nicht durchgehend und mir hat jemand in die Kommentarspalte geschrieben, er verfolgt den Podcast jetzt schon seitdem es sie gibt und das ist eigentlich immer, was so Fanboys machen, auch von Jordan Peterson oder so, ne? Das, also dem, sagen wir mal, rechtslibertären Intellektuellen, man spricht in Amerika ja vom Intellectual Dark Web. Jedenfalls so Fanboys sagen dann immer, du kannst eigentlich nichts zu dem sagen, wenn du nicht das komplette Oeuvre dreimal runter und hoch gelesen oder gehört hast. Was ich aber schon mache, sind dann Aussagen zu nehmen und zu kontextuieren, die mir halt so mitteilen. Ne? Denn also ich habe dem Typen, der gesagt, ob ich hier alles gelesen habe, habe ich gesagt, du, wenn ich mir Milch in meinen Kaffee mache und die ist schlecht, dann muss ich die auch nicht komplett austrinken, um mir einen neuen Kaffee zu machen, so, ja. Gut. Aber genau, aber was die Schüler angeht, versuche ich denen natürlich zu helfen. Aber helfen heißt ehrlich gesagt, weil dann natürlich auch, wenn ich sowas öffentlich sagen würde, kommen Leute und sagen, Ideologie hin und her. Helfen heißt ja auch zu sagen, das zu problematisieren. Also zum Beispiel in dem Video, das du gerade gesagt hast auf Instagram, sagt der Hopf, jeden Tag kriegt gerade in der Schule einer ein Messer in den Bauch. So. Ist das so? Ist das wahrheitsgemäß? Stimmt das? Nun, das kann man dann ja machen. Ich wünschte mir halt manchmal, dass wir mehr Zeit hätten, damit man sich auch so Zahlen angucken kann. Zum Beispiel, wie viele Frauen werden, also das wird natürlich nur in der Oberstufe gehen, aber wie viele Frauen werden Opfer eines Verbrechens innerhalb ihres eigenen Heims zum Beispiel, ja. Hm. Und fangen wir deshalb jetzt an, komplett zu sagen, wir müssen alle Männer nach Nordafrika ausweisen. Also diese scheinbar einfachen Logiken, ja, die muss man halt auseinandernehmen und ich glaube, dass da ist die Schule auch der richtige Ort für.
Kannst du einmal für uns zusammenfassen, was du alles unterrichtest? 8. Klasse haben wir schon gehört. Wo unterrichtest du? Es gibt ja so viel zu dir zu sagen. Du bist Bildungsinfluencer, Netzlehrer. Nimm uns doch mal kurz mit. Natürlich wissen wir das alles, aber für unsere Zuckis, wie wir sie nennen.
Zucchinis. Ich muss vorher zwei Dinge klarstellen. Erstens, Freddy und ich haben auch schon mal hin und her geschrieben, sind ja aber noch nicht auf Level Instagram-Freunde. Wir sind Instagram-Bekanntschaften.
Genau, genau. Das ist jetzt unser Date heute hier, wo wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Okay,
genau.
Gerade am Wagen. Genau, finde ich. Genau. Zweitens, ich küsse dein Auge, dass du Netzlehrer sagst und nicht der Netzlehrer, weil ich weiß nicht, dieser Artikel, der macht mich wahnsinnig. Ich weiß aber nicht genau, warum. Aber wahrscheinlich auch, weil die Leute mich dann nicht finden, wenn sie nach der suchen. Drittens, Bildungsinfluencer. Wenn man jetzt denkt, was ist das denn für ein Scheißbegriff? Ich habe immer noch so ein bisschen Verständnis dafür, wenn Leute sagen würden, ist das nicht irgendwie komisch? Ich habe das damals auf mein erstes großes Publikumsbuch gemacht, weil der Verlag gesagt hat, ja, was soll man denn da hinschreiben? Lehrer, Blogger, weiß keiner, was das ist. Und Influencer hat so ein bisschen wenigstens dieses Mensch mit einer gewissen Reichweite. So, ne? Gut, also, was mache ich? Ich unterrichte Englisch, Deutsch und Geschichte. Habe aber relativ früh im Referendariat vor ungefähr 12 Jahren angefangen, über so ein paar Missstände schon zu schreiben. Also mein erster Artikel war über das Referendariat und diesen Zustand des Dauerdrucks, der Erniedrigung und dieses Gefühl zu haben, man kann es keinem recht machen. Ne? Und da bin ich dann habe ich angefangen zu bloggen und darüber hat sich das dann so weiterentwickelt. Ich habe letzten Endes jetzt bemerkt, dass das ja bei vielen, ja, man nennt sie ja auch Content Creators, gleich ist, dass man dann irgendwann den Moment verpasst, wo man sagt, komm, jetzt mache ich nur noch eine Sache. Sondern man spielt halt auf ganz vielen Feldern und ganz
das können wir alle
aus Spaß, genau.
Voll,
und genau, und deshalb ist es so, dass ich jetzt auch noch in der Schule bin. Ne? Ich mache saumäßig gerne auch so diese Sachen, die für mich immer so schon den Kern davon enthalten, was Schule leisten kann, nämlich Theater AG, ne, wo dann ja, 8-Klässler super. Mit 11-Klässlern zusammen sind, innerhalb von einer Dreiviertelstunde einen ganz anderen, eine Dreiviertelstunde sage ich schon, innerhalb von einem Dreivierteljahr eine ganz andere Haltung bekommen, eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Sicht auch auf die Dinge. Da ist man quasi live bei. Medien AG, solche Sachen mache ich halt unheimlich gerne. Und gleichzeitig mache ich natürlich, hat ja Johannes gerade auch gesagt, diesen Podcast und bin... Es gibt so ein paar Phrasen, wenn ich die höre, dann muss ich immer, dann kriege ich immer so ein bisschen Kotze im Mund, aber ich sag's jetzt trotzdem, leidenschaftlicher Lerner. Ist wirklich so, ne? Wenn ich mit Leuten spreche und die eröffnen eine neue Perspektive, ist das für mich, macht mir das einfach unheimlich Spaß. Und nochmal, ich bin trotzdem so in diesem Zustand, den der Nahost-Experte Richard David Precht, Klammer auf, kleiner Scherz, Klammer zu, wer bin ich und wenn ja, wie viele genannt hat. Also ich merke das manchmal, ne? Wenn Leute sagen, wie sollen wir dich denn anmoderieren? Ich weiß es nicht, sucht euch was raus. So.
Macht eine eigene Sendung dafür mit Sendezeit.
Genau. Aber ich finde das total spannend und ich bin echt total froh, dass du heute hier bist. Wir wissen auch nicht, ob wir mit unserer normalen Zeit hier heute hinkommen, aber wir haben hinten raus keine Anschlusstermine, wie wir sagen. Aber bei uns ist das Thema Schule natürlich riesengroß. Wir haben zwei Kinder in der Schule. Freddys Zweiter wird demnächst auch dann eingeschult. Und Freddys Frau ist gerade in der Gründung einer freien Schule und meiner ist jetzt in der weiterführenden Schule, 5. Klasse. Das heißt, ich habe diese ganze Grundschule, jetzt staatliche Grundschule. Letztens habe ich auch was geschrieben. Erster Kommentar darunter, naja, der feine Herr schickt sein Kind ja eh auf die Privatschule. Nein, habe ich nicht getan. Staatliche Schule und jetzt weiterführende Schule. Wenn du da so erzählst, dass du im Unterricht dann auch mal AfD oder aktuelle Themen besprichst, dann weichst du ja in dem Moment, du bist an einem staatlichen Gymnasium, ne, so wie ich es richtig verstanden habe, weichst du ja vom Lehrplan ab. Weil ich meine, im Endeffekt hast du ja auch ganz klare Vorgaben, was hier beizubringen ist, weil irgendwann gibt es ja das Zentralabi. Gut, ist in der 8. Klasse noch weit weg, aber die mittlere Reife ist ja nicht mehr so weit weg. Das ist das, was wir uns wirklich immer wieder fragen. Wie viel Freiheiten hat das Lehrpersonal? Also ist im Fach Geschichte natürlich mal über die AfD zu sprechen, da eine Parallele zu ziehen, aber kann man auch mal sagen, Leute, okay, wir haben zwar heute hier Mathe, ich komme jetzt aber rein, es ist gestern sowas Krasses passiert in der Welt, wir sprechen jetzt darüber.
Naja, ich meine...
An der Lehrerin, am Lehrer?
Ich meine, stell dir das mal vor, irgendwann hat das Kind Abitur studiert und ist dann irgendwann so in der Mitte der 40er Jahre, die Meeresspiegel steigen, das Haus ist weggeschwemmt und man ist so auf dem Boot und denkt, fuck, hätte ich doch noch die Doppelstunde zur Antithese zu Ende gemacht, war echt super wichtig.
ja, genau, das genau das denke ich auch.
Nein, aber pass auf, im Ernst, die Frage ist ehrlich gesagt eine schwere, weil ich da auch immer so hin und her schwanke. Auf der einen Seite glaube ich, Und das glaube ich nicht nur, das sagen ganz viele Leute, die so Schule neu denken, wie es immer so schön heißt. Ne? Also wo Schulen wirklich komplett anders sind, als man die sich vorstellt. Wutösching hier in Baden-Württemberg wird das immer mit dem Glottalstopp drin. Ich frage mich, ob die auch immer so viel Zuschriften von Leuten kriegen, die sagen, Glottalstopp kann man nicht machen, so von wegen Gendern und so. Jedenfalls, da ist das so, die haben gar nicht mehr so dieses Unterricht im Sinne von einer steht vorne und orchestriert, sondern es gibt eben Räume, die sind, da ist Stillarbeit möglich. Die Lehrer sind jeden Tag die gleiche Zeit da, aber begleiten quasi das Lernen. Also man hat gar nicht mehr so dieses, wann ist genau welcher Unterricht, sondern ist sehr individuell gestaltet, digital und so weiter.
Schön.
Das ist trotzdem eine staatliche Schule und da wird trotzdem Abitur gemacht. Und ich habe gerade mit jemandem im Podcast gesprochen, mir fällt der Name gleich wieder ein, der gesagt hat, ich glaube, das ist ein Abischnitt von 1,7. Aber ist egal, lass es ein Abischnitt von 2 sein oder von 2,5. Super. Es funktioniert. Also auf der einen Seite könnte man sagen, Lehrerinnen und Lehrer haben viel Freiheiten. Ich weise dann manchmal darauf hin, dass das im Negativen ja auch der Fall ist. Ne? Also wenn zum Beispiel sich Leute über Lehrer beschweren, die so wie so Wanderpokale von Schule zu Schule weitergereicht werden, weil es nicht funktioniert hat, das gibt es leider. Ja, ich meine, es gibt in jedem Job auch Leute, die lieber was anderes machen sollten, aber das gibt es bei Lehrern ja auch.
Im Fußball gibt es das auch, das ein oder andere.
Ja, Mal, allerdings spielen die alle bei Schalke. Aber jedenfalls,
es tut mir so leid für dich. Ja.
Jedenfalls sage ich dann immer, wenn das die Schlechten in Anführungsstrichen können, dann müssten es die Guten doch auch. Ne? Und bei mir ist das tatsächlich auch so, dass ich sage, wir müssen halt auch Sachen ausprobieren, wir müssen experimentieren. Ich mache das mal konkret. Ich war in einer, ich glaube, das war 6. Klasse. Da sollten wir man steht am Lehrplan, berichten. Und dann ist Berichten immer so super interessant. Da sind dann so Bilder von einem Unfall. Und dann muss man sagen, erst fährt der Junge mit dem Fahrrad und dann kommt der Bus und dann stößt er dagegen. Ja, das holt die total ab. Und dann dachte ich, genau. Und dann dachte ich, komm, ich nehme einfach mal die PlayStation mit. Und finde ich auch so immer gut, weil die unterschätzen mich immer. Wir zocken FIFA. Und dann lasse ich quasi Berichte darüber schreiben, über das FIFA-Spiel. Ne? Ja. So, und das haben wir 4 Stunden gemacht. Und mir ist dann aber wirklich, hätte mir auch eher aufgehen können, aber es ist unfassbar schwierig. Also es ist komplex. Ja, das ist ja im Grunde genommen, also ist ja sogar für einen Erwachsenen schwer, sonst könnte ja jeder auch Fußballmoderator sein, ne?
Total schwer, voll.
Und dann sage ich, und das habe ich irgendwie, ich glaube, auf einer Podiumsdiskussion auch schon mal gebracht, und dann habe ich gesagt, das heißt, wir hatten 4 Stunden lang einfach nur Spaß. Mann, was habe ich mich hinterher geärgert. Also, und damit meine ich so, weißt du, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man bestimmte Dinge auch weiterführt, rein thematisch, damit es nicht willkürlich wird. Aber ich glaube, innerhalb seines eigenen Spektrums hat man schon sehr viel Freiheiten.
Also der hier Wutösching ist bei uns im Hause ein großer Begriff. Die haben ja den Deutschen Schulpreis, heißt er, glaube ich, auch gewonnen. Deswegen auch viele in den Medien gewesen. Und wenn du dir das anguckst, auch die Videos, dann denkst du, okay, ist das jetzt irgendwie eine Uni, die toll auch noch gestaltet wurde, wo man sich auch räumlich wohlfühlt, wo es nicht so nach komischen Kunststoffen riecht, sondern einfach, du denkst, das ist einfach nur toll, irgendwo in England. Oder ist das irgendwo im Urlaub ein tolles Ferienhaus? Und da habe ich ein Interview gesehen dann von einem Lehrer, der hat gesagt, das staatliche Lernen abgeben und den Schülern vertrauen. So, dass man den Mut haben muss. Und das scheint ja zu fruchten, wie du auch schon gesagt hast, mit dem Abischnitt. Und das sind dann ja solche Momente, wenn du sowas machst, das sind dann ja Ausnahmen. Das kennt man auch vielleicht auch noch aus der Schule, dass es Ausnahmen waren. Aber warum kann die Ausnahme nicht die Regel sein? So, das ist die große Frage. Und mir ist es schleierhaft, warum man das nicht nutzt. Oder ist es so, dass es nur bei einigen Kindern und Jugendlichen funktioniert?
Nee, das ist das, was häufig angeführt wird. Und das kenne ich sozusagen auch aus der anderen Perspektive, dass Leute sagen, naja, bei denen geht das ja. Aber wir haben ganz andere Schüler, ja. Meistens will man damit auch sagen, die haben eben nicht dieselben Voraussetzungen und so. Übrigens, ist ja auch ein Punkt, ne? Also Schulen, staatliche Schulen funktionieren schon sehr voraussetzungsvoll. Es ist ja auch klar, wenn du ein System hast, was sozusagen dreiviertelstündlich, muss man die Räume, da muss man still sitzen und so. Und wenn du, was weiß ich, zum Beispiel Jungs hast, die total bewegungsfanat sind und so, dann müssen die quasi auf Linie gebracht werden, sonst funktioniert es nicht so. Werden sie dann aber, und das hat mit Voraussetzungen zu tun, also mit der Voraussetzung, dass man ausgestattet ist, zum Beispiel mit Anpassungsfähigkeit, mit der Fähigkeit, dann still zu sein oder mit der Fähigkeit, eben still zu sitzen und jemandem zuzuhören, der einen die ganze Zeit voll labert. Im schlechtesten Fall. Nochmal, ich will hier keine Kolleginnen und Kollegen angreifen. Es gibt ja auch viele, die das anders versuchen. So, aber das, aber der eigentliche Punkt ist, dass egal, wen du so fragst von Leuten, die innovativen Unterricht machen. Ich habe schon 2014 jemanden kennengelernt, Jan-Martin Klinge, der macht seinen Matheunterricht über Lerntheken nur. Also das heißt, alle Kinder arbeiten im Mathe nach eigenem Tempo mit eigenen individuellen Schritten. Und die haben, und er hat dann gesagt, so, ey,
mega.
Manche haben gesagt, so, boah, ich habe keinen Bock auf Unterricht bei Herrn Klinge, da muss ich dauernd was machen. Ist ja auch klar, ne? Wenn ich mich vorne hinstelle, dann kannst du einfach wegschlummern. Also, wo will ich hin? Die Frage danach, warum solche Dinge nicht übernommen werden, die treibt mich auch um.
Ja.
Weil man ja nicht nur sagen könnte, Wodöschingen, wir haben jedes Jahr Gewinner des Deutschen Schulpreises. Das sind immer Schulen, die zeichnen sich aus durch Individualität, durch Förderung, durch einen ganz durch eine Zielsetzung in Bezug auf Umwelt und Natur und so weiter. Und eine Antwort, oder ich mache mal anderthalb, eine Antwort ist, das Bildungssystem ist wie ganz viele andere bürokratische Systeme sehr gut darin, Sachen dazuzunehmen, aber ganz schlecht darin, Sachen wieder wegzunehmen. Ne, das führt dazu, das hat jetzt hier der, würde ich wirklich jedem mal empfehlen, selbst wenn man nichts mit Mathe zu tun hat, der Mathe-Professor Christian Spannagel, der hat in meinem Podcast gesagt, es gibt in Mathe Inhalte, die sind nicht nur dann uninteressant für das weitere Leben, wenn man danach kein Mathe mehr macht. Also du könntest ja immer argumentieren, ne? Du könntest ja sagen, naja, eine gewisse Ausstattung brauchst du halt, weil du weißt ja nicht, was du am Ende machen willst. Sondern die sind sogar dann nicht sinnvoll, wenn du Mathe machst. Also das heißt, es gibt Inhalte, die sind sogar unnötig, wenn du danach Mathematiker wirst, so ungefähr.
Toll. Ja,
zumindest in der Tiefe.
Und in meinem Fall sind das alle Mathe-Inhalte, die dann...
Hab ich mir gedacht.
Ja, aber guck, aber das Ding an der Sache ist, Freddy, mir ging es auch so, beziehungsweise ich hatte in Mathe immer so ganz kleine Erfolgserlebnisse, wenn mal was funktioniert hat. Aber ich hatte das nie wie ein Freund von mir, der, da hat was funktioniert und er hat daraus sozusagen so eine Regel abgeleitet im Kopf. Ne? Bei mir war es immer so, sobald dann irgendwas anders aussah, als es vorher war und sei es eine Klammer, da saß ich davor und dachte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Genau, aber also das ist das eine. Und das andere ist, und da, wie kann ich das sexy gestalten? Das ist so langweilig. Das
kann es auch
scheiße. Ist super wichtig bei unserem Podcast, dass es jetzt richtig geil rüberkommt.
Okay, pass los, auf. Bob, mach. Pass auf.
Komm, verkauf es, Bob, komm.
Challenge me, los.
Penis, das deutsche Bildungssystem.
Ja, gut.
Busen.
Alle hören zu.
Hat zu viele Verantwortliche.
Ja.
Und das wiederum heißt.
Weil Länder, Freddy, und Bund und hier und
nicht
da.
Nur Länder, genau, nicht nur Länder und Bund. Du hast im Grunde genommen, kannst du schon sagen, Die Leute haben noch nicht mal den gleichen Namen für Schularten.
Nee, genau. Das ist bei uns zum Beispiel.
Machst du so. Auf oder soll ich?
Da klingt die Schulbehörde.
Ich renne da jetzt gleich mal runter.
Ja, warte, du wirst jetzt festgenommen. Bob wird abgeführt.
Wenn ihr wüsstet. Jedenfalls, das ist ein Ding. Das ist eins der riesigen Probleme. Es gibt so viele Verantwortliche, dass ich, selbst wenn du mir zum Beispiel jetzt sagen würdest, so, pass mal auf, an welcher Stelle müsstest du eigentlich anklopfen, damit sich wirklich was ändert. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll, weil...
Man weiß nicht, wohin, ne?
Weil, wenn ich zur Bundesbildungsministerin gehen würde zum Beispiel, die hat einen Bildungsgipfel gemacht und nur zwei Kultusminister sind gekommen.
Das finde ich so Wahnsinn. Ja. Was ist denn das für ein Quatsch? Weil es nicht verpflichtend ist. Also, weil es so, ich mache da mal was, ich mache eine Party und wer vorbeikommt, hat Lust. Ah, sorry, hast du nicht geschafft? Ja gut, dann nicht. Das ist doch völlig irre.
Ja,
beziehungsweise, wie kann man denn kein... Also, auf der einen Seite, dass es nicht verpflichtend ist, irre. Auf der anderen Seite, wie kann man denn kein Interesse haben... dahin zu gehen, weil man so in seinem eigenen Saft kocht, dass man sagt, ah, ich will lieber gar nichts verändern.
Weil eine Brücke eingeweiht wurde irgendwo.
Ach so. Also einige CDU-Minister haben gesagt, sie sind nicht gekommen, weil die Tagesordnung zu spät ihnen bekannt war.
Komm, das ist doch lächerlich.
Nee, oder so Ausreden, die Schüler mal dann haben, nee, ich habe den Bus verpasst.
Ja, und das ist so geil, weil
oder nee, war Glatteis.
Von den SchülerInnen wird natürlich erwartet, dass sie maximal flexibel sind, ne, und sich auf alle neue Gegebenheiten einstellen. Aber der Minister, nee, das mit der Tagesordnung kam mir zu spät. Deswegen habe ich lieber erstmal, mir ist nicht in, nur mit Bleistift den Kalender eingetragen.
Aber so wie ihr das sagt, wie kann das sein, dies, das? Die interessante Frage, die habe ich auch hier dem Soziologen Aladin Elmar Falani im Podcast gestellt, weil man daraus könnte man ja ableiten, also man sagt immer, ja, warum funktioniert das nicht, warum funktioniert das nicht und so. Die spannende Frage ist ja eigentlich, warum funktioniert es noch so gut, ne?
Ja, also gut. Ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug? Ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem?
Und, dass wir noch und, nicht und da würde ich, und da würde ich sagen, das ist definitiv so. Ich bin ja wahnsinnig erfreut, wenn ich den kleinen Bogen spannen kann hier über diese, ich glaube, da waren ein Wochenende 3 Millionen Leute, die gegen Rechtsradikale und Rassismus auf die Straße gegangen sind. Ne?
Ja.
Gleichzeitig hat danach war die Bettina Stark-Watzinger, unsere Bundesbildungsministerin, bei Markus Lanz und hat die Frage gestellt, warum denn für Bildung keiner auf die Straße oder für bessere Bildung oder so keiner auf die Straße geht, ne? Und da ist mir beinahe die Tasse aus der Hand gefallen, weil es gab einen bundesweiten Bildungsprotest am 23.11.2024. Und das weiß ich übrigens auch deshalb, weil ich da in Köln gesprochen habe. Das war landesweit, das war auch in der Tagesschau, aber das waren vielleicht so, lass mich nicht lügen, 20.000 Leute, die da insgesamt bundesweit auf der Straße waren. Und das war ein breites Bündnis. Das waren, glaube ich, also da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich sag mal, über den Daumen gepeilt, 90 Vereine, Vereinigungen, so, ne, die da alle dran mitgewirkt haben. So, das heißt, anscheinend ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Und anscheinend brauchen wir Leidensdruck, um im Bildungssystem was zu verändern. Dass das nämlich geht, hat Corona gezeigt. Ne? Das haben zwar viele gesagt, so, boah, ey, Corona, die große Scheiße. Und natürlich gab es in anderen Ländern viel besseren digitalen Unterricht, hat alles lange gebraucht. Aber ganz ehrlich, im Jahre 2024 wären wir, was Digitalisierung zum Beispiel angeht, ohne Corona in Deutschland noch wo ganz anders. Ne? Da müsste man hier den berittenen Reiter satteln, ja, um die Hausaufgaben per Pferd zu liefern.
Also dass jetzt zum Beispiel die Millionen Menschen, die wir auf der Straße gesehen haben gegen Rechtsradikalismus, da gab es einen Auslöser, der war so prägnant und das war ein ganz krasser Alarmruf, obwohl man schon die ganze Zeit was spürt. Man spürt die ganze Zeit unterschwellig was. Und beim Schulsystem ist es auch so, wir spüren die ganze Zeit Dinge und das ist so schwer, das auf eine Sache runterzubrechen. Vielleicht ist es auch das, ne? Dass du irgendwie das nicht so konkret anpacken. Wir müssen jetzt auch einen Podcast machen, der eine Stunde dauert, um die Dinge irgendwie einzuordnen. So. Du kannst es aber irgendwie nicht so plastisch rüberbringen.
Und
so.
Jetzt sage ich dir meine Angst. Ein Punkt, wo das sich konkretisiert hat und wo sich richtig danach was verändert hat, war damals der Brandbrief der damaligen Rütli-Schule. Die Rütli-Schule ist mittlerweile ein Schulcampus. Die haben die Hauptschule und die Gemeinschaftsschule zusammengemorpht. Und da läuft jetzt auch nicht alles super gut, aber ich habe mit einem Lehrer da gesprochen, mit dem Tobias Nolte, der hat gesagt, ist eine Modellschule geworden. Ne, da ist also diese Explosion hat dafür gesorgt, dass sich da wirklich was verändert hat. Das große Problem, was ich sehe, ist, dass momentan sich zwei Dinge miteinander verknüpfen. Der Björn Höcke zum Beispiel, der Faschist, der in Teilen gesichert rechtsextremen Partei AfD, hat ja schon gesagt, die machen eine andere Bildungspolitik. Da gehören die Behinderten zum Beispiel raus. Und andere haben schon gesagt, Friedrich Merz von der CDU, die ich niemals als rechtsextrem bezeichnen würde, sagt aber auch schon, naja, unser Bildungssystem ist überlastet durch die Migranten. Und da kommt jetzt was ganz, ganz problematisch ist, nämlich so eine Erzählung davon, woran man es festmachen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass Leute, ja nicht nur wie ich, aber das mache ich halt auch, laut trommeln dafür zu sagen, guck mal, wir haben bis 2035 fehlen 80.000 Lehrkräfte. Das hat erstens null mit Migranten zu tun. Und zweitens, wenn man sagt, okay, wir haben viele Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind oder die übrigens schon in zweiter, dritter und vierter Generation hier sind und das ist sozusagen unsere Lebensrealität. Wie können wir es schaffen, ein Bildungssystem zu gewährleisten, bei dem alle mitkommen? Das ist die richtige Frage. Aber jetzt kommt so dieses, was gerade so brodelt, das macht mir ein bisschen Angst, weil ich nenne nur ein Beispiel, die Kultusministerkonferenz, die hat Einstimmigkeitsprinzip. Wenn es so kommen sollte, dass im September da Ministerpräsident Höcke den Kultusminister bestimmt von Thüringen und der sitzt in der Kultusministerkonferenz, dann ist die Scheiße am Dampfen. Also noch mehr als sowieso schon.
Dann kriegst du nichts mehr durch, ne? Dann wird natürlich nichts mehr entschieden. Ja, aber verrückt. Das ist echt ein Drama. Werbung. Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Aber was ich nochmal fragen wollte, was du vorhin sagtest, man kann den Unterricht so und so gestalten. Und es gibt ja tolle Schulmodelle. Könnten Schulen sich quasi entscheiden, also weil das, was du erzählt hast, war ja staatlich, wir wollen zum nächsten Schuljahr unser Modell ändern. Oder ist das wahnsinnig teuer? Ist das kostensiv oder ist es einfach nur eine Entscheidung und alle LehrerInnen und Direktor muss mitziehen? Also wie kommt man denn dahin, dass es mehr so Schulen gibt mit einem funktionierenderen, moderneren, ja, vielleicht auch besseren System?
Also ja, man könnte das machen. Ich würde sagen, der Zeitraum von so einer großen Entwicklung ist ungefähr 5 bis 8 Jahre, würde ich jetzt mal schätzen. Und das Problem ist ein wenig, dass es ungleich schwieriger ist, den Motor von einem Flugzeug neu zu modernisieren, wenn es gerade fliegt und die Tragflächen brennen. Ja. Also ich mach's mal ganz konkret. Was heißt das? Also, wenn ich zum Beispiel die Idee habe, wir müssen eigentlich eine andere Form von Lernen gestalten. Also nicht vorne steht einer und orchestriert, so wie im Orchester, ne? Alle müssen das Gleiche zur gleichen Zeit machen. Wir wollen das individueller machen, dann kann ich das versuchen. Ich versuche das auch, viele andere versuchen das auch. Aber wir könnten auch hingehen und sagen so, lass uns das doch als Schule machen. Dann ist das doch als Schule machen. Da müsstest du dich erstmal drüber unterhalten, das müsstest du diskutieren. Das heißt, du musst eine Konferenz machen. Zu der Konferenz müssen Leute kommen. Gleichzeitig sind die aber sowieso vielleicht schon am Hasseln, weil es gerade zu wenig Lehrer gibt. Also ganz konkret, sogar bei mir, ich bin in einem allgemeinbildenden Gymnasium, da ist der Lehrermangel noch am wenigsten stark ausgeprägt. Ich hatte das jetzt vor anderthalb Wochen, dass ich zwei Klassen gleichzeitig vertreten musste. Ne? Das heißt, ich saß erstmal in der einen, habe die begrüßt, dann habe ich gesagt, okay, das könnt ihr machen, dann bin ich in die andere gelaufen und so. Und in so einer Situation, wo die Leute sozusagen schon bei 100% sind oder bei 120%, ne, viele, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, viele Lehrer sind ja in Teilzeit. Und dann, anstatt zu fragen, warum seid ihr in Teilzeit, die Antwort würde lauten, naja, wenn ich nicht in Teilzeit bin, kriege ich es nicht gebacken, kommen jetzt verschiedene Länder und sagen, ah, so können wir ja den Lehrermangel lösen. Wir erhöhen die Teilzeit. Und dann gibt's Leute, also ich habe mit Schulleitungen gesprochen, die haben gesagt, der eine oder der andere Kollege, also jetzt irgendwie über Instagram oder so, ne, ich spreche da nicht über mein eigenes Kollegium, einfach aus Gründen. Ja, ja. Ne? Aber der eine oder andere Kollege, wenn du dem 2 Stunden mehr gibst, dann klappt der um. Das heißt, 3 Stunden
ist ja absurd.
Ja, nee, und ja, aber das hört sich absurd an, ist es in Wirklichkeit aber gar nicht. Denn 2 Stunden sind ja nicht 2 Unterrichtsstunden. 2 Stunden sind 2 Unterrichtsstunden, eine Klassenarbeit pro Halbjahr mehr, 10 Elterngespräche mehr, 5 Gespräche mehr, vielleicht pro Woche mehr und so weiter und so weiter und so weiter. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wenn man 4 Monate die Schulen zumachen würde ohne Corona und sagen würde, so, guck mal, jetzt überlegt euch bitte alle ein System, wie ihr gerne Schule gestalten wollt, arbeitet das aus, plus hier habt ihr noch eine Green Card vom Kultusministerium, dass ihr Fehler machen dürft, alles in Ordnung, ihr dürft Klassenarbeiten aussetzen, ihr dürft Dinge anders machen, dann wird das gehen. Aber innerhalb des Betriebs zu machen, erfordert immer schon sozusagen von Anfang an, dass du quasi eine Mehrheit der, eine Mehrheit oder jedenfalls die in den Schulen sozusagen die Verantwortung haben, die sagen, wir machen das jetzt anders. Und zwar auch gegen den Widerstand von denjenigen, die möglicherweise zu Recht sagen, sorry Leute, wenn ich jetzt noch eine Konferenz mache, wenn ich noch was mache, wenn ich noch was dazu mache, dann bin ich für den Rest raus. Dann könnt ihr mich von der Krankenliege abholen sozusagen.
Und du hast ja vorhin auch schon so angeteased, das, wenn man zum Beispiel auch, ich meine, wir auch mit der Freien Schule hier, das für viele ist es ja ein Angriff, oder auch wenn wir im Podcast darüber sprechen, wird es so oft missverstanden, dass wir irgendwie was gegen die Lehrer sagen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es ist oft auch so der Irrtum, dass es heißt, wir müssen ja dann viel mehr machen, wenn wir das auch noch abdecken, ne? Auch deine Beispiele von vorhin. Was könnte man dann zum Beispiel, wenn man jetzt schnell was ändern könnte, wollte, was könnte man dann wegnehmen, dass diese Zeit da ist? Also mir fallen da Sachen ein, aber ich bin Laie, ne? Also
aber sag doch mal.
Ich kann das nur. Ja, also alles, was sozusagen ein Dozieren darüber ist, dieses Lernen von Dingen, dieses Merken von irgendwelchen Geburtsdaten oder von, also sich Sachen merken und einprägen und darüber zu philosophieren, da kannst du schon mal viel Zeit sparen, weil das ist einfach so überholt, wissen wir alle. Ich weiß, wie ich mir meine Infos irgendwo holen kann. Also, dass man viel mehr Arbeit, also dass man das einfach austauscht, und da sind wir auch schon beim Thema auch Hausaufgaben. Hausaufgaben ist für mich ein Mysterium. Mein 8-Jähriger, als der mit 7 in die Schule gekommen ist, der war so verzweifelt, als er sozusagen nachmittags noch Hausaufgaben machen musste, obwohl er gerne noch Kind sein, er möchte Kind sein, das ist so eine kurze Phase, und dann muss er nachmittags sich noch Sachen merken, und dann hat er so geweint und gesagt, warum muss ich das denn jetzt noch machen, das lerne ich doch in der Schule, das weiß ich doch schon und so, ne? Also das sind so ganz einfache Fragen, wo ich also denke, wenn du dir die Kapazitäten auch sparst, und dann muss es auch nicht kontrolliert werden, also du merkst schon, da würde jetzt noch viel mehr kommen.
Nein, ist klar.
Du kannst das zehnfach beantworten.
Du, ich hab auch schon selber manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich immer weniger Hausaufgaben gebe. Einfach aus den Gründen, ne? Also.
Ein schlechtes Gewissen haben, das ist unfassbar.
Ja, nee, das ist wirklich so. Man ist ja immer innerhalb von einem bestimmten Kontext auch, ne? In einem sozialen Kontext, das muss ja gar nicht ausgesprochen werden. Aber wenn mich zum Beispiel eine Mutter fragt, sagen Sie mal, also mein Kind hat jetzt in Deutsch gar nicht so viele Hausaufgaben aufgehabt, ne? Da habe ich gesagt, ja, ich habe den Unterricht versucht so zu gestalten, dass diese Übungsphasen, die ja auch bekannt sind als Lernen, in der Zeit gemacht werden, wo die Schülerinnen und Schüler in der Schule sind. Man kann das ja auch noch ein bisschen größer machen. Man könnte ja die Frage stellen, warum gibt es Schulen überhaupt noch, ne? Also, weil, wenn wir ab heute, wenn wir ab heute alle Schulen einfach zumachen würden, und wir haben ja sowas Ähnliches durch Corona erlebt, dann kamen irgendwelche Zettel, die haben gesagt, ab jetzt müsst ihr Videounterricht machen. Ich und viele andere, die sich im Digitalen auskennen, haben gesagt, sag mal, habt ihr doch nicht alle Latten am Zaun, weil wisst ihr, was passiert ist, ganz kurz nur, und dann, warum haben wir eigentlich Schulen? Was passiert ist, im Kultusministerium hat man gesagt, wahrscheinlich hatte man auch irgendwelche Gründe dafür. Nur Videounterricht ist Unterricht. Also nur die Zeit, in der ich vor Kindern sitze und die 90 Minuten voll laber, ist Unterricht. Und dann ist plötzlich was passiert. Erst waren ein paar gechillt und dann mussten die plötzlich 90 Minuten sich das Gelaber anhören und mussten dann noch die Aufgaben machen. Während Leute, die im Digitalen unterwegs sind, gesagt haben, Moment, aber so funktioniert Unterricht doch so auch nicht. Das wäre doch, als wenn ich in die Klasse reingehen würde, einen Eimer abstellen würde, sagen würde, so, jetzt macht mal 90 Minuten das Zeug und danach würde ich euch noch was geben. Das funktioniert ja nicht. Das sind doch Phasen. Ich kann sagen, pass mal auf, Leute. Heute beschäftigen wir uns mal mit etwas ganz Interessantem oder auch nicht Interessantem. So, und jetzt sehen wir uns halt in einer halben Stunde wieder, wenn ihr euch darüber ausgetauscht habt, wenn ihr jetzt so ein Video geguckt habt, wenn ihr ein Audio, was auch immer. Ja, also es ist ja völlig bescheuert. So, Aber das meine ich nicht. Also ich meine nicht, wenn wir jetzt sozusagen hybride Schulen hätten, sondern was würde dann passieren? Also klar, was passieren? Das eine, was passieren würde, ist, was bei Corona auch passiert ist, manche würden gar nicht mehr lernen, weil das ja auch eine Haltungsfrage ist. Das andere, was passieren würde, manche Leute würden komplett aufgehen. Ne? Nochmal, es ist kein Plädoyer für Homeschooling, sondern manche würden aufgehen, weil die vielleicht auch die Eltern schon haben, die sagen würden, hey, wir können ja das machen, wir können das machen, wir können das machen. Aber also, und die würden das üben, die würden das machen, die würden Videos gucken, manche mehr Geschichte, manche mehr Mathe und so weiter und so fort. Die Informationen sind da. Aber der Grund, warum es noch Schulen gibt, ist ein formaler und ein informeller. Der formale Grund ist, ohne dass du in die Schule gehst, kriegst du nicht den Zettel, der dir bescheinigt, dass du in der Schule warst.
Klar.
Das heißt, es gibt jetzt schon hunderte, was ich auch Harvard-Kurse, wo man theoretisch reingehen würde, wo man, ey, krass, Mann, aber da kriegst du halt keinen Zettel für, kommen die Leute nicht. Ne? Genauso wie mit ganz vielen anderen Informationen im Internet. Ich würde gerne mal bei Projekt Gutenberg, wo es den Faust und so gibt, die Abrufzahlen haben. Ich würde schätzen, wird es nicht gemacht, weil du, wenn du es nicht machen musst, wenn du keinen Zettel kriegst, ich habe es gemacht und ich kann es weitermachen. So, das ist der formale Grund. Der informelle Grund, da wird es interessant. Der informelle Grund ist der, den man so hört, wenn Schülerinnen und Schüler sagen so, hey, ja, ich treffe da meine Freunde. Der ist ein Sozialer. Und dieser Soziale, der ist nicht nur wichtig, sondern der muss groß gemacht werden. Weil wenn ich sehe, wie Schülerinnen und Schüler, ich mache gerade mit denen Podcast, was die für Ideen haben, wie die nach, die haben, die sind 6 Stunden in der Schule, machen direkt in der Mittagspause noch 1,5 Stunden Podcast-Arbeit mit mir, tauschen sich aus, lesen das Zeug, machen und so. Und ich gebe da keine Note so für. Ne? Dieses ist eigentlich der Grund. Diese Beziehung, wie Menschen miteinander, die Menschen miteinander aufnehmen, um auf neue Dinge zu kommen, die sie interessant finden und wo sie sich dann mit befassen können. Und was will ich damit sagen? Ich glaube, dass dieser informelle Grund von Schule viel größer gemacht werden müsste und der formale viel kleiner. Wenn ich als Lehrer nur noch das Argument habe, wir machen das, weil es im Bildungsplan steht, dann muss ich meine Prioritäten checken.
Okay. Ja, wir kommen der Sache näher und wir werden heute noch was beschließen, was das ganze System ändert ab
so.
Morgen. So, das
einstimmig
ist
unser, auch. In unserer Kultusministerin-Konferenz. Also was siehst du denn für Hoffnungen und Chancen, was realistisch in den nächsten Jahren umgesetzt werden könnte? Also welche Schritte dann doch in die richtige Richtung?
Da muss er lange
da
überlegen.
Das ist eine längere
Und sind vor allen Dingen sind es große Schritte oder sind es nur viele kleine?
Ist der Willen überhaupt da oder bleiben doch lieber alle bei dem, was sie haben?
Wir hatten ja gerade das Flugzeugbild. Aladdin Elmar Falani hat gesagt, wir werden gegen eine Wand knallen und sind noch dabei, den Bremsweg auszurechnen. Und das merkt man zum Beispiel an dem Fall, wir haben jetzt das Startchancenprogramm. Vielleicht haben das schon mal Leute gehört. Ja, wir haben 20 Milliarden für 10 Jahre. Kann man sagen, wow, Milliarden, das ist ja ganz schön viel. Aber es betrifft in Anführungsstrichen auch wieder nur 4.000 Schulen. Und jetzt, pass auf, ihr müsst, es ist, manche Sachen verstehe ich auch nicht. Bis dieses Jahr, glaube ich sogar, war es noch so, dass die Gelder im Schulsystem nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt wurden. Königsteiner Schlüssel heißt, je mehr Menschen in einem Land wohnen und je mehr dort Steuern zahlen, desto mehr Geld kriegt das Land für Schulen. Das heißt, die reichsten Länder haben am meisten Geld gekriegt, während die am meisten gebraucht haben, am wenigsten gekriegt haben.
Und das Modell ist 150 Jahre alt, oder was?
Wie alt der Königsteiner Schlüssel ist, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal schätzen, so 80 Jahre. Aber jedenfalls, jetzt wurde gesagt, okay, wir machen zumindest ein bisschen über den Sozialindex und die Menschen stellen sich hin und feiern das. Die dürfen das auch feiern, dass es dieses Startchancenprogramm gibt, weil das effektiv bedeutet, dass Schulen mit Kindern, die benachteiligt sind, ja, wo die Eltern zum Beispiel nicht so viel helfen können und so weiter und so fort, zusätzliche Ressourcen bekommen. Also zum Beispiel Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter. Aber das große Ding, also das große Ding, 45 Milliarden Euro Investitionsstau. 45 Milliarden. Ja. Und zwar so, dass die Schulen hinterher aussehen wie das Apple-Zentrum, was sie eigentlich müssten. Ja, die müssen, oder? Also ja, die Schulen müssten ja, so krass sein. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht, ja, damit muss es jetzt nicht Apple-Geräte geben oder so, sondern die Schulen müssten so krass sein, dass du da reingehst und denkst, erstens, würde ich jetzt mal sagen, du musst da reingehen und sagen, ey, fuck, als ich in die Schule gegangen bin, sah das aber anders aus. Und nicht, genau, ach, es sieht ja genauso aus, ja, als...
Es riecht immer noch.
Ja, genau.
Warum richten wir uns alle schöne, genau, Häuser ein?
Und
wir wollen uns wohlfühlen, da, wo wir viel, ja, sind.
Und guck mal, und wenn wir die so wie ich das verstanden habe, sind diese 45 Milliarden nur das Geld, was wir brauchen, damit die Schulen, wie sie jetzt sind, nicht quasi mehr oder weniger auseinanderfallen. Und das, Johannes, das ist das Problem. Ich sehe schon kleine Schritte. Ich sehe schon Tendenzen in die richtige Richtung. Und ich würde auch immer sagen, dass das Wichtige ist, dass die Leute vor Ort verantwortungsvoll handeln. Im besten, ja, Fall vielleicht noch aufnehmen, was so gut, was gemacht wird und so. Aber dass wirklich jemand hingeht und sagt, Leute, so geht's nicht. Wir hauen jetzt einen richtigen Bam raus. Also so, ich sag jetzt mal, Olaf Scholz beruft den großen Bildungsgipfel. Ich weiß, der hat da nichts mit zu sagen. Jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber sie sind hier beim Bund. Ist mir scheißegal. Olaf Scholz sagt, ich habe hier die Top-Ökonomen, die Top-Unternehmer, die ich weiß nicht was. Ja, und übrigens, apropos Unternehmer, können wir übrigens auch sagen, und wir sammeln jetzt auch nochmal. Wir sammeln jetzt einfach mal ein paar Milliarden. Das deutsche Kapital, das Vermögen, was Deutschland, ja, so anhäuft, das ist riesig. Und wer würde denn nicht wollen, dass das sozusagen in die Jugend investiert? Also irgendwas Dickes, irgendein Bam, das sehe ich halt leider nicht. Und ich glaube, das würde es, ja, rein symbolisch schon gebrauchen, um wirklich mal einen Unterschied zu machen.
Lars Klingbeil hört hier doch manchmal zu. Lars! Kurze Info an dich, kannst du mir Olaf bitte Bescheid sagen? Das fand ich einen super Vorschlag. Wir brauchen 45.
Ich hab
auch PayPal.
Ja, ich habe vor 2-3 Wochen mit Kevin gesprochen und Katharina, ja, Barley. Ja. Grüße auch an der Stelle.
Ja, also man fragt sich, bringt es was im Kleinen, was zu tun? So, dann lernt man dich jetzt kennen. Dich kennen sehr viele. Man merkt, du hast mit was Kleinem angefangen und jetzt bist du so die Hoffnung für viele, weil du das Thema immer wieder auf vielfältige Art und Weise nach vorne bringst. Hast du da einen Tipp? Zum Beispiel unsere Zuckis, die vielleicht ähnliche Gedanken wie wir haben, ja, das auch spüren in der Schule. Was kannst du tun, um die Revolution so ein bisschen anzuschieben?
Ich glaube, also erstmal, ich möchte mich aber gleichzeitig nicht total hoffnungslos anhören. Ich will damit nur sagen, so dass dieser Big Bang, dass ich den nicht sehe, ne? Denn viele Dinge von dem, die ich für total sinnvoll halten, die sind ja im Gespräch. Es gibt schon sowas wie Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Zielen, die im besten Fall dafür sorgen, dass die Welt nicht komplett vor die Hunde geht. Ist ja schon mal nicht schlecht. Es gibt die Forderung nach einem Sondervermögen. Wurde nicht eingelöst? Ja, nein, aber es ist in höchster Ebene angekommen. Saskia Esken hat das gefordert. Die Linke hatte das vorher gefordert. Was die FDP in der Bildung will, weiß ich nicht ganz genau. Aber auch da gibt es Leute, die sagen, wir müssen das anders angehen. Also es ist nicht so, dass nicht viele Dinge. Ganz ehrlich, man muss das ja ständig auch wiederholen. Ich habe manchmal das Gefühl, allein was meine Follower angeht, dass ich so denke, oh, soll ich das jetzt nochmal sagen? Eigentlich, ja, aber ich glaube, dass diese Wiederholung. Mantra-Bob. Ja, genau. Ne, hier, Positive Affirmation und so. You can do it. Ich glaube, dass es schon eine Wirksamkeit der Diskussion gibt. So, das ist wichtig, ne? Damit wir uns nicht in dieses Framing der Arschgeigen reinziehen lassen, die über irgendwelche Kacke reden wollen. Leistung muss sich wieder lohnen, lese ich immer. Und ich denke so, ja, klar. Also Leistung in der Schule, Schulleistung soll sich lohnen. Warum hat das was mit Noten zu tun? Jetzt nur, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Und schon bist du auf einem völlig bekloppten Trip. Leistung muss sich lohnen. Ah ja, klar. Was meinst du, wie sich Leistung lohnt, wenn ein Schüler jetzt wieder gleiches Beispiel für ein Theaterstück lernt, hinter Wiener 1 auf der Bühne steht, Standing Ovations bekommt und mit einer Brust da rausgeht, dass er danach die nächsten fucking 40 Jahre nie wieder bei einem Referat schwitzen muss? Ja, diese Leistung lohnt sich. Da braucht man keine fucking Note für. Also so, das ist so ein Ding schon mal so, dass man bei der Sache bleibt erstmal. Das zweite ist, und das ist was ganz Aktives, die eine andere Bildungsinfluencerin, die Caroline von St. Ange, die spricht immer viel über das Growth Mindset. So.
Ja.
Growth Mindset ist in aller verkürzter Verkürzung der Gedanke daran, dass es weniger darum geht, dass man irgendwas entweder kann oder nicht kann, sondern immer der Gedanke, was kannst du noch nicht? Und dass das ganz konkret für die Erziehung heißt, man lobt nicht dafür, wie schlau jemand ist, sondern wie er sich angestrengt hat. Also das ist die, da gibt es unglaublich mehr zu sagen. Und die Carol Dweck, die das erfunden hat, die ist eine Wissenschaftlerin, die hat dann ein Buch drüber geschrieben, ist logischerweise so. Das ist aber ein interessanter Punkt insofern, als dass es auch zeigt, was Eltern machen können. Indem sie zum Beispiel den Fokus setzen. Indem sie nicht sagen, was hast du für eine Note? Sondern die Frage stellst, was hast du heute gelernt? Indem nicht gesagt wird, was kannst du hier noch nicht? Sondern was hat dir Spaß gemacht? Also so eine Form von Positivierung. Und ich würde, also weil du es gerade eben gesagt hast, Freddy, ich würde mich da einschließen. Ich glaube, Lehrkräfte sind sensibel, weil sie manchmal so das Gefühl haben, so dieser schröderische alte Sack wird ihnen nachgetragen. Deshalb reagieren die manchmal schwierig, ne? Also finde ich sogar auch. Ne? Als Streicher gesagt hat, eigentlich könnte, also der Vorsitzende da, der PISA-Kommission, Schleicher, Andreas Schleicher, als der gesagt hat, Lehrkräfte könnten eigentlich mehr machen, als sie selber sagen, da hat die Vorsitzende des Philologenverbandes, Frau Lynn Klitzing, gesagt, das ist so unverschämt, wir sollten in Deutschland PISA aussetzen. Also so eine Reaktion. Und warum ist das so, also so sensibel? Also, und was will ich damit? Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn man sozusagen die Pistole auf die Brust von Lehrkräften oder so setzt und sagt, wie machst du das denn und so. Aber so eine zugewandte, fragende Haltung ist auch gut. Sowas wie, haben Sie eigentlich geplant, in Bezug auf Medienpädagogik was zu machen? Vielleicht kommt dann ja auch die Antwort, ja, haben wir schon. Ach, vielleicht sollten wir das mal mehr Leuten sagen oder so. Oder gibt es eigentlich Möglichkeiten, eine Hausaufgabenbetreuung zu machen? Sowas nicht so. Also das ist wichtig, weil das einmal in Bezug aufs Kind und dann in Bezug auf Schule so einen Raum eröffnet und vielleicht auch einen Raum für Ideen, anstatt dass man so, ne, so hingeht und sagt, wenn ich König von Deutschland wäre, also wenn ich jetzt König der Schule wäre oder was weiß ich, dann würden wir einfach am besten alles anders machen. Weil solche Prozesse dauern halt, das bleibt so natürlich ein bisschen länger.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Nur im Kleinen sagtest du ja, das hat sich digital schon so wahnsinnig viel getan und ihr glaubt nicht, wo wir wären, wenn wir nicht Corona gehabt hätten. Ich finde es aber trotzdem immer noch irre, wie rückständig das Schulsystem ist, was Digitales angeht, wenn ich mir andere Branchen angucke. Also ich finde es irre. Unser Junge ist gerade wieder krank und ich hatte das Thema jetzt bei einigen Freunden und dann ist ja zum Beispiel, beschaff dir mal die Hausaufgaben. Ne? Weil krank heißt ja nicht, dass man nichts macht, sondern dass man hat dann ja nur 39,4 und muss natürlich trotzdem weiter Gas geben, dranbleiben, was halt absurd ist. Also das gibt's ja auch in anderen Branchen. Ja, ich bin krank. Ja, alles klar. Dann schicke ich dir die Sachen nach Hause, machst du da.
Ne? Ach, dann hast du ja jetzt Zeit, ja.
So, habe ich ja gerade schon das Problem gesagt. In einer anderen Firma ist es ja so verrückt. Du machst dann Homeoffice und dir wird alles zugeschickt und du kannst es auf dem Server. Hey, es gibt für ihn eigentlich keine Chance, an diese Hausaufgaben zu kommen, die dran sind. Wird aber erwartet, dass er sie, wenn er zur nächsten Stunde wiederkommt, erledigt hat. Und dann schickt ihm irgendein Klassenkamerad irgendwie ein schlechtes Foto von der Seite so ungefähr. Es wird für Kinder, die krank sind, einfach nicht digital irgendwo abgelegt. Auch da gibt es überhaupt keine Chancengleichheit. Jetzt sind wir natürlich hinterher, ne? Weil wir wollen ja für unseren Sohn nur das Beste, aber auch dadurch wird so ein unglaubliches Ungleichgewicht geschaffen. Ich frage mich, es ist doch so eine Kleinigkeit. Wieso kriegt man zum Beispiel noch nicht mal so eine kleine digitale Mini-Einmaleins hin? Was in jeder Branche, mit der ich arbeite, funktioniert. Warum ist das so?
Naja, lass uns, guck mal, Johannes, lass uns die Frage umdrehen. Lass uns sagen, wie könnte man das ändern? Ja, ich glaube, dass, also wir haben ja gerade eben auch so, also man könnte sagen, ist auch wieder so ein bisschen schwieriger Begriff, aber wir haben ja so über sowas geredet wie Mindset. Ich glaube, ne, also wir haben ja gesagt, zum Beispiel, wenn Lehrkräfte was anders machen, dann können sie es eigentlich machen. Man braucht zum Beispiel auch eine Schulleitung mit einer Vision, So, wie kriegt man das eigentlich hin? Und momentan leben wir halt noch in einem System, das ja Leute anzieht erstmal die genau dieses System kennen. Verstehst du?
Ja, ja klar.
Also ich finde es eigentlich ein bisschen schwierig, im Schulkontext so zu reden, aber ich habe das schon mal gesagt, weil die Leute verstehen, was ich meine. Man bräuchte eigentlich eine Startup-Mentalität in Schulen und bei Leuten, die, ne, also die Frage müsste sein, Alter, ich bin so kreativ, ich habe so Bock auf Neues, ich möchte außerhalb der Grenzen denken, so als junger Mensch. Was könnte ich machen? Und die Leute müssten sagen, geh doch in die Schule.
Ja,
das haben wir ja gerade nicht unbedingt, ne? Wir haben das eher so, was könnte ich machen, was ich schon kenne, was mir eigentlich irgendwie Sicherheit gibt und so weiter und so fort. So, und warum rede ich da jetzt drüber? Weil dieses Digitale für viele die Art und Weise auch sprengt, wie sie Schule kennengelernt haben. Alleine. Also verstehst du, die Leute, die Johannes, die mit denen du redest, die in Unternehmen sind, die sind ja nicht digital, weil sie irgendwann gesagt haben, so eigentlich finde ich es ganz geil, jetzt digital zu machen, sondern weil sie in der Praxis, weil sie selber in einer Art und Weise ihren Beruf ausüben, wo sie sagen so, okay, das ist sinnvoll, das ist effektiv. Und in Schulen ist es oft so, dass die Leute sagen, ja, jetzt muss ich das auch noch machen, weil den Rest muss ich ja auch machen. Also wenn selbst bei den Schulen, wo es Padlets und Padlets sage ich schon, wo es digitale Endgeräte gibt und so, selbst da ist es so, dass ja trotzdem dieselben Klassenarbeiten geschrieben werden müssen von Hand mit Füller. So, ich habe schon mal gesagt, im besten Fall müsste man das eigentlich so machen, dass das Kultusministerium eine Verwaltungsvorschrift rausgibt, die anstatt etwas festzulegen, etwas offen lässt. Verstehst du? Mhm. Damit die Leute sagen können, pass mal auf. Arbeitet jetzt digital und dafür müsst ihr andere Sachen eben weniger machen. Aber, und jetzt letzter Punkt dazu, Johannes, das Problem ist, da geht es ja um verschiedene Sachen. Das, was du gerade gesagt hast, das betrifft eigentlich ein Lernmanagementsystem. Das ist gar nicht so schwierig. Also da würde ich mir zwar auch wünschen, dass es was Länderübergreifendes gibt oder sogar vom Bund. Ich meine, wie unglaublich viele Sachen gibt es, die müssen die Schüler alle auf YouTube selber zusammensuchen und so. Warum macht man das nicht so, dass man eine Basis hat, wo dann jeder drauf zugreifen kann? So, was ist das Thema gerade? Bruchrechnen, siebte Klasse, dies, das, Adidas. Das musst du dir entweder selber zusammensuchen oder du kannst es kaufen. Da gibt es verschiedene Anbieter, die sind auch alle gut und so, aber alles nebeneinander her. Aber nochmal, das, was du gesagt hast, Lernmanagementsystem, das ist einfach eine Sache, das müssen die Verantwortlichen halt irgendwann checken. Und ehrlich gesagt, mir ist mittlerweile klar geworden, es geht nur, wenn du also einerseits Leute hast, die aus Überzeugung das angehen und andererseits eine Schulleitung, die das dann auch trägt. Wenn du eine Schulleitung sagst, die sagt, boah, ey, warum jetzt hier den neumodischen Dings so vorher hat, so auch funktioniert, dann wird's ganz, ganz schwer.
Ja.
Aber neben diesem so ein Lernmanagementsystem haben wir auch noch das Problem, dass wir gerade in eine Scheißsituation reinschlittern, hatten wir gerade eben ganz kurz davon, wo Kinder über ihre Kopfhörer zum Beispiel indoktriniert werden, ohne dass Lehrkräfte das überhaupt miterleben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist ja auch Teil eines digitalen mündigen Bürgers, sag ich jetzt mal, zu verstehen, wie funktioniert Information, wie funktioniert Manipulation und so weiter. Und wenn ich in jede Klasse gehen würde und sagen würde, wer von euch kennt den Podcast Hoss und Hopf, dann würden in einer, ich sag mal, 7., 8., 9. Klasse würden das 30 bis 50, 60% sein. 30 bis 60%. Habe ich übrigens letztens mal ausprobiert. Habe ich in der Vertretungsstunde, das war einer 10 ausprobiert, da waren es so, ich würde jetzt mal sagen, 75% kannten die.
Ach so.
Wenn ich ins Lehrerzimmer gehe und dieselbe Frage stelle, dann ist das...
5%.
Nee, null. Also eher null.
Echt, ne?
Eher null.
Ja.
Und wenn du Glück hast, 5. Und diese Diskrepanz, das hat eben auch mit digital... Also das hat nichts mehr mit Digitalisierung zu tun, sondern mit der, was manche Leute nennen das, so Kultur der Digitalität. ne, die eben positiv, die auch durchaus positiv ist, ne? Also wir haben, ja, wir haben Schülerinnen und Schüler ja zum Beispiel, die sprechen besser Englisch als ihre Lehrer, weil sie halt, ja, angefangen, klar, haben, ja, über Discord mit irgendwelchen Leuten aus Bulgarien zu quatschen, danach Netflix-Serien zu bingen und total. So. Und die
unser Sohn macht total.
Ich habe Englisch auch über Duolingo Netflix gelernt. So, ja, im Erwachsenenalter.
Ja, total. Ja. Nee, das geht nicht. Ich meine, es ist ja auch super, dass es Videos über Bruchrechnung und all das gibt. Als ich hier in der Grundschule helfen musste, konnte ich mir auch nochmal schnell schriftliche Divisionen angucken und so. Aber das ist natürlich ein enormer Vorteil. Ja, ja, klar. Aber es liegt dann auch wieder viel an der Initiative der jeweiligen Lehrerin und des Lehrers. Ne? Also es sind ja teilweise auch Gelder da. Ich zitiere immer wieder meinen lieben Freund Daniel. Shoutout mal wieder an dieser Stelle. Der letzte Woche zweimal zu uns ins Studio gekommen ist. Der ist Musiklehrer an einer Stadtteilschule, das ist so Gesamtschule, heißt das in anderen Bundesländern. Und der hat einfach bei uns 3-4 Stellwände abgeholt, die wir im Studio nicht mehr brauchten, um seinen Musikraum aufzupeppen. Das macht er natürlich in seiner Freizeit. Und da hat er uns ein Video geschickt von seinem Musikraum. Ey, der sah geiler aus als jedes Studio. Ich so, wie hast du denn das hingekriegt? Du, es gibt immer wieder Töpfe. Ich stelle ständig Anträge. Ich habe Boxen, ich habe 5.1, ich habe einen Pult. Ich habe hier und da ein Schlagzeug, ich habe 4 Gitarren. So. Ich so, wie geht denn das? Ja, du musst einfach nur die Anträge stellen, musst es halt nur machen und musst dir diese Zeit nehmen. Irre.
Ja, aber auf der anderen Seite...
Er macht Teilzeit und eigentlich Vollzeit. So sieht es nämlich aus.
Ja, siehst du.
Entschuldigung, Bob, das ist jetzt... aber da muss ich jetzt sagen, gut, dass diese Stellwände weg sind. Die standen echt immer im Weg, wenn wir da einen Podcast aufnehmen.
Die haben genervt, ne?
Das ist für mich eine ganz tolle, wichtige Nachricht. Ja, freut mich.
Aber...
Okay, Entschuldigung, Bob.
Ich wollte gerade nur sagen, es ist doch interessant aber, dass man anscheinend quasi im Kaninchenbau bohren muss, um zu kapieren, dass es diese Töpfe zum Beispiel gibt. Oder ich kenne jetzt einfach nicht so viele Leute, die das wissen. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es eine andere Kommunikation braucht. Und hier auch das Schulsystem, aber auch andere Systeme, sind ja sehr hierarchisch orientiert. So. Ja, also das merke ich auch immer wieder, wenn ich im Podcastgespräch mit irgendjemandem für was weiß ich, über egal welches Thema, was weiß ich, Lernbegleitung oder Sozialarbeit oder wie auch immer, und mir dann Leute schreiben so, boah, ich wusste gar nicht, dass das geht, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und so weiter und so fort. Ne? Also ich finde, das wäre auch in der Verantwortung eines Ministeriums oder der Teilbereiche da irgendwie dafür dann auch zu sorgen, dass das alle mitkriegen, dass es das gibt. Ich meine, ganz ehrlich, alleine der Digitalpakt, wie lange das gebraucht hat, bis das überhaupt angelaufen ist, ne? Das und da, das waren 5 Milliarden, die lagen da rum. Und ein halbes Jahr lang waren die quasi geradezu unangetastet.
Ja, die wurden nicht abgeholt. Die liegen hier,
Mittlerweile übrigens schon, ne? Also nicht, dass mir jetzt hier irgendjemand Fake News vorwirft. Mittlerweile sind die Gelder abgeschöpft. Allerdings ist noch nicht klar, ob es ein 2.0 geben wird. Das heißt, die ganzen Schulen, die jetzt zum Beispiel voll ausgestattet sind, wissen nicht, ob möglicherweise dann irgendwann einfach kein Geld mehr da ist, um die Sachen auch weiter instand zu halten. Yippie-yay, Schweinebacke.
Ja, so ist es. Nun sind wir schon über einer Stunde. Das haben wir in unseren letzten 80 Folgen nur ganz selten geschafft. Ich glaube sogar nur einmal mit Niklas Füllkrug. Und du bist jetzt quasi unser Niklas Füllkrug 2.0, was ich toll finde. Aber ich will trotzdem noch nicht aufhören, denn wir haben ja immer noch eine schöne Rubrik, die da heißt der Zucki Podcasten. Und Freddy, du hast dich mal wieder umgehört, ne? Du hast wahrscheinlich noch etliche Fragen gekriegt. Wir können, es tut mir leid, liebe Leute, wir können natürlich nicht alle Fragen hier noch rausbolzen.
Nee, wir können auch nicht. Also ich habe auch noch eine, also bevor ich die vorlese, noch eine Mini-Idee. Ja. Ich werde ganz viele Fragen, kann ich gar nicht vorlesen, weil wir die schon erledigt haben.
Weil vielen so Dank
für die vielen, vielen, ja auch das.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber, ob wir diese sexy Stelle rausschreiben müssen. Ne? Also,
auf keinen Fall.
Ja, die hast du aber geschickt.
So sicher drin,
ich habe das auch ganz schwierig gemacht fürs Schneiden.
Die bleibt so sicher drin wie die Zettel in der Schule.
Wow. Ja. Ich habe nur einen Gedanken mit, was kann man ändern, was kann man tun? Und wenn jetzt einfach alle Zukis, die zuhören, die noch mit der Schule zu tun haben und Verbesserungsbedarf bei sich an der Schule sehen, habe ich richtig verstanden, man sollte den Schulleiter oder die Schulleiterin aufs irgendwie motivieren, intrinsisch motivieren, vielleicht da tatkräftig, wenn man vielleicht noch Hilfe anbietet, auch mitzumachen. Vielleicht können wir dann ein bisschen was bewirken, hier einen kleinen Schubser mitgeben, weil wenn ich mir auch so die Zuschriften angucke, da sind viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und eine Frage, die drängt sich schon die ganze Zeit auf, die haben wir nicht gestellt. Und Pumba fragt dich:
Warum wächst dir kein Bart?
Nee, okay.
Pass auf. Genau. Was mir in die Haare?
Ja, okay. Ja, ich möchte jetzt aber auch ein bisschen Ernsthaftigkeit hier.
Entschuldigung.
Was wärst du für ein Tier? wenn das möglich wäre.
Hat wirklich, also
ja. Ja, ja,
mit der Frage kommst du jetzt erst.
Das ist eine super wichtige Frage. Nun ja, erzähl doch mal, Bob, ja, damit wir auch mal ein bisschen ans Eingemachte jetzt gehen. Was für ein Tier wärst du, wenn das möglich wäre?
Ich spiele gerade mit meiner Tochter ein bisschen Hogwarts Legacy und da fangen wir ab und zu so magische Tierwesen. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich ein Knuddelmuff wäre, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bin nicht sicher.
Der Name ist Spitze.
Würde ich nehmen. Knuddelmuff. Boah, das ist eine. Das, was wäre ich für ein, was wäre ich für ein Tier? Warte mal, lass mich kurz nachdenken. Gibt es irgendwelche Tiere, die so total sensibel sind, aber trotzdem die ganze Zeit durchgängig weitermachen mit dem, was sie.
So, also ich wäre ein Eichhörnchen. Ich wäre ein Eichhörnchen.
Boah, das finde ich eine, das finde ich jetzt aber eine.
Geile, ja, guck mal, du kannst alle Fragen zum Schulsystem beantworten und das haut dich jetzt raus.
Scheiße, ein Mond.
Nee. Ja, pass auf, du kannst später.
Ja, okay, ich muss da nochmal drüber nachdenken, ja.
Machen wir eine extra Folge für.
So ein nachdenklicher Biber oder sowas. Oder ein Kapibara. Sowas. Ja.
Nachdenklicher Biber, Johannes, was willst du mir damit denn sagen?
Ist doch total schön.
Aber so ein Biber baut doch Staudämme. Ich will ja eigentlich eher so, ja, was, Biber was öffnen. Drauf.
Den Fluss, du möchtest das
familiärer. Ja, genau. Aber vielleicht baut der Biber auch ständig Dinge um.
Aha.
Vielleicht ist der Biber auch digitaler, als wir denken.
Ab und zu, aber jetzt, wo ich es sage, ab und zu esse ich auch ein Stück Holz. Also, das könnte passen. Ja. Nee, aber ich muss.
Du warst schon mal in Biberach? Wow, okay, schön.
Ich glaube, ich habe in Biberach sogar mal. Pass auf, ganz kurz. Ich glaube, ich habe, als ich aus dem Ref gekommen, in Biberach mal vorgesprochen, mich beworben. Und dann hat der damalige Schulleiter mir gesagt: Lieber Herr Blume, das wird nichts mit uns. Ich glaube nicht, dass Sie mit Ihrem Duktus in die Niederungen unserer Schülerklientel vordringen können.
Wow, toll. Das ist gut. Wow. Das ist gut.
Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich so dachte, guck mal, ich habe jetzt ja auch im Bewerbungsgespräch anders gesprochen, als ich vor der Klasse wäre. Aber nun gut. Vielleicht wollte er mich einfach nicht haben. Liebe Grüße gehen raus, ist auch schon sehr lange her. Also.
Ist so witzig, dass ihr immer bei euch ist immer das Ref, bei uns ist immer der Ref. Echt?
Der Ref. Achso, der Ref. Ach, der Ref, das Ref, ja, ja.
Jedes Mal, wenn du sagst Ref, bin ich so, was will er denn? Achso, natürlich, Referendar.
Ja, liebe Zuckis, daran seht ihr, egal was du ihr für eine Frage stellt, da kommt was bei rum. Also da ist ja richtig noch
ein Känguru
gekommen, was man gar nicht. Ein Känguru, okay. Ja,
die Frage lässt ihn jetzt nicht mehr los. Er macht eine ganze Folge drüber. Wenn ich ein Tier wäre.
Ein Känguru. Soll ich noch fragen, warum oder soll ich dich in Ruhe lassen?
Ein bisschen boxen, ein bisschen über Hindernisse drüber hüpfen, aber eigentlich am liebsten einfach gechillt hinlegen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Liebe Zuckis, einfach mal googeln, wie es aussieht, wenn ein Känguru liegt. Das ist.
Okay, googeln wir jetzt alle gleichzeitig und der Google-Server explodiert. Nächste Frage.
Das Känguru-Bob.
Einfachere Frage wahrscheinlich. Braucht es, also von Zimt und Zucker, braucht es neue Fächer? Wenn ja, welche?
Oh, gut. Gute Frage. Das Fach Zimt und Zucker kochen vielleicht? Ja, gut, Entschuldigung.
Nein. Ich bin Fraktion Nein, weil ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn die Fächer, die es schon gibt. Also, weißt du, es ist immer so, es gibt so eine utopische, eine dystopische Variante. In der dystopischen Variante, wer soll die dann machen? Und wie soll das dann aussehen? Und wer entscheidet, welche das sind? Klar, es gibt das Fach Glück, prima, aber ganz ehrlich, glücklich sind meine Schülerinnen und Schüler auch, wenn sie zum Beispiel Theater machen. Also da haben die auch Glück.
Arbeitslose Coaches gibt's genügend.
Aber weißt du, aber du hast recht, dann kommen die Leute und sagen, ja, wir müssen ein Fach machen, das nur Finanz ist immer so das Ding. Nur Finanz und machen wir noch ein Fach dies, das. Ich glaube, nein. Wir müssten die Fächer aber neu überdenken und dafür sorgen, dass die höchstgradig relevant für die Schülerinnen und Schüler sind, sodass die, dass die sagen, ey, das finde ich gut. Also übrigens.
Ist es nicht alles einfach? Müsste es nicht alles einfach sein, weil alles ineinander überläuft? Einfach.
Ja, der Philosoph Liesmann, dessen Vornamen mir gerade nicht einfällt, der sagt dazu, naja, natürlich sind Fächer künstlich, aber es ist schon, glaube ich, gut, wenn man ein paar so Mechanismen grundsätzlich versteht, bevor man dann anfängt, alles in eins zu denken. Weil was passiert, wenn Leute anfangen, alles sozusagen, alles hängt zusammen und so, das sieht man ja in manchen Kommentarspalten, ne? Da lässt Dunning-Kruger-Effekt dann grüßen, je weniger man über was weiß, desto mehr denkt man, dass man es weiß. Also ich glaube schon, dass so eine gewisse Aufteilung gar nicht so schlecht ist, aber wenn es sozusagen später möglich wäre, Sachen mehr zu kombinieren, dann finde ich das auch gut. Ich war zum Beispiel an der Realschule, da gab es eine Prüfung, die hieß FÜK.
Mhm.
Ja, das wollte ich nur sagen. Ich höre jetzt auf zu reden. So, nee, auf jeden Fall die fächerübergreifende Kompetenz. Prüfung.
War das in Schweden?
Genau. Und das war super. Da war nämlich, also ich weiß nicht, ob die Schüler das so super fanden, aber die mussten sozusagen aus verschiedenen Fächern dann ein Thema so zusammen bringen und das so verbinden. Und das, glaube ich, ist total sinnvoll, dass man, wenn man die Grundlagen hat, dass man dann Dinge zusammenfügt.
Ja, super. Und wer nicht hingeht, der sagt Ei und Gebefück.
Genau.
Ja, egal.
Ich lese noch zwei Sachen vor.
Ja, bitte.
Eins ist nochmal eine Frage. Und zwar eher so praktisch an den Lehrer gerichtet, wie die Nerven bewahren, wenn das Wissen einfach nicht ins Kind will, fragt Miss Wenzel.
Hui, okay, dann. Naja, ich weiß nicht,
was. Wissen ins Kind will.
Also ich verstehe, wie das gemeint ist, so, ne? Aber ich bin auf großer Mission, auch den Begriff der Wissensvermittlung ad acta zu legen. Weil meine Aufgabe ist, aus meiner Sicht dafür zu sorgen, dass das Kind was wissen will. Das schaffe ich übrigens auch nicht immer. Aber wenn man Lust auf was hat, dann hält keiner ein Kind auf, wenn das Lust hat.
Ja, ja.
Ne? Also der Unterschied wäre, wie wenn ich mir jetzt hinstellen würde und sagen würde, so, boah, du musst auf jeden Fall FIFA 24 lernen und so. Und dann würde der eine sagen, so, boah, ich habe überhaupt keinen
Deine
Bock
Freistöße, drauf. Bob. Ah. Deine Freistöße. Da, nein,
also, aber kaum, so, das ey, weiß man. Dass genau die so Kinder das, wollen lernen. Ja. So, jetzt verstehe ich aber natürlich die Frage, die ist ein bisschen zweigeteilt. Wenn es darum geht, verschiedene Wege zu finden, dann gibt es natürlich Strategien und dann kann man Leuten folgen, Learning with Caroline zum Beispiel, ne? Die
genau.
So, ich versuche auch immer zu gucken, was gibt es für Lernmöglichkeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dieses Ruhigbleiben ist eine wahnsinnig krasse Übung. Und ich habe echt, ich glaube, vorletztes Jahr habe ich mal so ein Jahr des Ruhigbleibens ausgerufen. Wie gut das geklappt hat, konnte man in der letzten Abi-Zeitung lesen, wo ich wieder Platz 1 gemacht habe bei der Umfrage, wer ist die größte Drama-Queen? Schön. Vorletztes Jahr hat mir mein Kurs so Snickers geschenkt, aber mit schönen Sprüchen drauf und so. Aber nochmal, ich bin sehr offen auch in der Kommunikation mit auch selbst mit meinen Siebenern und so, habe gesagt, Leute, jetzt mal Hand aufs Herz, ich bin ruhiger geworden, oder? Weil das eine wahnsinnig krasse Aufgabe ist, entweder wenn was nicht verstanden wird oder wenn es unruhig bleibt oder so in sich einzuatmen und nicht so dieses völlig auszu.
Warum sprichst du mich jetzt so direkt an? Warum guckst du mich so an dabei, wenn du das sagst?
Er guckt so. Überkreuz.
Ja.
Wenn mal Bob eine Lösung hat, wer denn dann? Dr. Bob, tu doch was.
Dr. Bob!
Wer guckt wen komisch an?
Nee, du guckst mich die ganze Zeit an bei dem, was du. Ich bin.
Achso, nee, da hat Johannes hat recht. Ich habe einen Silberblick. Das führt auch dazu, dass ich manchmal in der Klasse, also und je gestresster ich bin, desto größer ist mein Silberblick. Das heißt, gerade eine schöne 3 von 10. Wenn es 10 von 10 ist, sage ich hier, könntest du bitte was dazu sagen? Und 3 Leute fühlen sich angesprochen. Das ist mega.
Liebe Zuckis, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, ist, das eine der beiden Augen ist auf dem Hinterkopf. Also wie hast du das denn geschafft? Also nicht schlecht. Respekt. Es gibt hier eine abschließende, das ist keine Frage, es gibt was Abschließendes, was eigentlich auch, glaube ich, diesen Podcast hier abschließen kann.
Ja.
Da möchte ich...
Singen wir jetzt zusammen Imagine Us? Ach
so,
nicht.
Ja, so ähnlich. Mademoiselle Hummel schreibt, keine Frage, dafür einen großen Dank für sein unermüdliches Engagement.
Jetzt ohne Witz? Sowas kriegst du zugesendet?
Ja.
Was?
Wir haben gefragt, was die Leute dich fragen wollen. So. Und das ist einfach ein Lob. Also erstmal
haben wir in der Tat eine sehr nette Community. Aber ich kann das nur unterschreiben. Ich finde das echt irre, was du machst.
Ja.
Seit Jahren, ohne jetzt mal zu schleimen. Wie klar du dich auch positionierst und was du da alles machst. Wie sehr du die Komfortzone verlässt und auch Überstunden machst. Also das ist schon krass, finde ich. Und du hast da schon viel angestoßen in den letzten Jahren. Auf jeden Fall.
Ja, echt.
Danke.
Respekt. Thank you very much. Komm, wir nehmen uns jetzt alle digital in den Arm.
Ich möchte einen anderen Abschluss, nämlich, weil ich das so, ich finde das, hier die Lobrecht und so, die haben auch hier so einen Spitznamen für ihre Hörer und ihr habt die Zuckis und so und ich weiß nicht, fragt doch mal eure Zuckis, was gibt's denn für einen Namen für die Hörer von einem Podcast, der die Schule brennt heißt? Also mir fällt da wirklich nichts ein.
Also die Blümchen würden mir sofort
einfallen.
Die Blümchen. Ja, die Bobbys die natürlich, aber die Bobbys gibt's
die
nicht.
Die
Burner, finde ich schön.
Hey, Burner! Sag mal, okay. Genau, also das, was wir hier gerade versucht haben zusammenzufassen, gibt es natürlich in 1 Million Folgen deines Podcasts nachzuhören, wo ich auch und meine Frau auch viel reingehört haben. Sehr hörenswert. Und
apropos Freddy, das wollte ich dir tatsächlich sagen, ne? Wenn ihr eine freie Schule gründet, es gibt eine, also wenn du einen neuen Internetfreund brauchst, dann Moritz Neumeier. Der hat nämlich auch eine gegründet.
Naja, danke für den Tipp auch per Insta. Ich habe die Folge gehört und da haben wir schon viel rausgezogen.
Ich habe einen Daumen nach oben gezeigt und mit dem Auge, was ich auf dem Kopf habe, mich kurz in eine andere Richtung geguckt.
Das finde ich schön. Aber Leute, ich meine, wir haben ja heute mal eine sogenannte Remote-Folge gemacht, weil wir alle woanders sind. Freddy in seinem Land sitzt, Johannes einfach in Hamburg. Wo bist du gerade genau, Bob?
In Offenburg. Das ist eine Stunde oberhalb von Freiburg.
Da ist Thomas Gottschalk gerade noch dabei, den Saal zusammenzufegen von seiner großen letzten Show. Die war da.
Ach so, ja, das stimmt.
Ja.
Genau. Aber das ist doch, das könnte doch mal schön sein, wenn wir uns einfach, mal gemeinsam in einem Raum treffen. Vielleicht so im Sommer, vielleicht sind wir dann ja auch mal wieder in Freiburg da unten. Da ist es ja sehr schön, die Ecke im Breisgau, haben wir viel besseres Wetter als hier bei uns oben. Letztes Jahr übrigens echt eins der besten Festivals, Zeltmusikfestival in Freiburg. Das war ganz toll. Da kannten wir es noch nicht so gut, sonst hätte ich dich eingeladen.
Da war ich natürlich früher auch. Genau. Und ich war beim ZMF, war ich immer wieder. Damals bin ich auch mit der Gitarre auch noch durch Freiburg gelaufen, habe Straßenmusik gemacht, habe mich auf den August gesetzt und war einer von diesen penetranten Sängern auch. Ne? Ich glaube, ich habe damals sogar noch die Gitarre mit aufs ZMF genommen und dann vor den Zelten noch so ein paar Leute abzugreifen, die nicht mehr stehen.
Angenehm.
Ja, total. Ja. Ich fand mich da, also ich finde mich auch echt sympathisch. Also mein alter Ego.
Ja. Ja, dann lass uns das machen, dass wir uns im Sommer treffen. Du singst ihr singt beide zusammen natürlich, ich filme das und dann werden wir darüber lachen und sagen, irre, ne? Was in den paar Monaten passiert ist, was unser Podcast damals ausgelöst hat, was wir die geschafft Evolution. Haben, was das, wie ja. sich das Schulsystem geändert hat. Da, so werden wir da sitzen und das feiern.
Und dann machen wir noch eine Strophe von dem grandiosen Lied A la Rondance von Revolverheld, das ich ja die ganze Zeit sowieso schon feiere. Das ist so. Und ich habe auch übrigens da viele freundliche Nachrichten dann auf Threads bekommen. Also, ne, muss ich mal weiterleiten. Genau, da machen wir dann noch eine weitere Strophe. Irgendwas Progressives, Bildung. Ich habe letztens überlegt, ob es irgendwelche Lieder gibt, die mit Bildung sich befassen, die irgendwie gut sind. Ich glaube nicht.
Hurra, hurra, die Schule brennt. Wenig. Ja. Ja.
What the fuck? Vielen Dank, ihr Lieben. Das war richtig toll.
Das war ich auch.
Danke, danke. Und bis bald.
Danke. Ganz liebe Grüße.
Ich muss jetzt noch Hausaufgaben machen. Tschüss.